Weibern und dem Spiel zuliebe wurde mancher Mann zum Diebe.
Herzlich willkommen zur 359. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind zurück in Berlin. Das heißt, um genauer zu sein, wir sind natürlich im Netz und sprechen dort für euch unter anderem die Filme Who Am I und The Equalizer. Mit mir hier, The Equalizer.
Oh, was möchtest du nicht, dass ich das bin? Obwohl, sei ich ein netter Mensch. Hallo. Und Stefan Giesbert muss dann wohl, sagen wir mal, der Tatortermittler sein.
Ja, hallo. Jetzt bin ich der Hacker.
Ah, hättest du auch sein können. Möchtest du lieber Hacker sein?
Ist mir egal.
Na gut, welchen Film machen wir denn zu unserem Hauptact?
The Main Act? Ist mir egal. Ich glaube, Equalizer ist noch aktuell.
Na gut, dann fangen wir mit dem Equalizer an. Also, ich habe folgenden Film gesehen. Er heißt The Equalizer. Und du musst mich jetzt fragen, worum es ging.
The Equalizer. Worum ging es?
Ah, jetzt warst du zu hören. Eben war so, wieder mal so ein Skype-Aussetzer. The Equalizer. Wir lernen.
Also
mach ich. The Equalizer ist ein Film mit Denzel Washington. Er spielt einen. Ja, das wissen wir am Anfang des Films nicht so genau. Also, ich will es auch nicht zu sehr verraten. Ich sag mal, einen ehemaligen. Irgendwie Geheimdienstmenschen im weitesten Sinne. Offensichtlich kampferprobt, kampferfahren, weiß er, wie man sich zur Wehr setzt, wenn man gefragt wird. Aber eigentlich ist er aus diesem Business ausgestiegen. Er ist in Rente und sitzt jeden Tag in seinem Café, in seinem Lieblingscafé, liest ein Buch und trauert so ein bisschen seiner Verflossenen hinterher, geht jeden Tag zur Arbeit im Baumarkt. Eigentlich ist er diese
Baumarkt?
Ja, er arbeitet in so einem.
Wenn er Geheimdienstmitarbeiter war, da ist er doch zu intelligent für, um Baumarkt zu arbeiten. Egal, ja,
erzähl. Er ist eigentlich Schildkröte von Ditsche. Er steht im Baumarkt an der Säge. Wortwörtlich, er steht wirklich im Baumarkt an der Säge. Und ja, am Anfang plätschert das so vor sich hin. Und dann fangen so kleinere Ungerechtigkeiten an, in seinem Leben ihn wieder zu beeinflussen, vornehmlich, weil er eine Prostituierte kennenlernt oder beziehungsweise eigentlich kennt, weil die auch immer in das gleiche Café geht. Die sitzt immer dort am Tresen und unterhält sich ein bisschen mit ihr und die hat offensichtlich ein sehr schweres Leben, wird von ihrem Zuhälter wirklich übel behandelt und muss sich mit Kunden abgeben, die sie schlecht behandeln und wird aber dazu gezwungen, dass sie diese Kunden nicht einfach fallen lassen kann. Also sie ist keine selbstbestimmte Sexarbeiterin, sondern eben tatsächlich eine Zwangsprostituierte von irgendeiner russischen Mafia-Kartell-Geschichte. Und diese Ungerechtigkeiten, die er so beobachtet, die türmen sich so auf und irgendwann bringen die bei ihm das Fass zum Überlaufen und er fängt an, die Welt wieder etwas gleicher zu machen und zu equalisen und legt sich dabei nicht ganz absichtlich, aber dann doch eben mittelbar mit der russischen Mafia an. Und die trachten ihm natürlich sofort nach dem Leben und schicken irgendwie den großen Supergangster aus Russland rüber, dass man mit der mal guckt, was da so Phase ist.
Im Weißer.
Ja, so ungefähr. Und dann muss er halt weitermachen. Also zwischendurch kommen noch so ein paar kleinere Ungemütlichkeiten, so kleinere Ungerechtigkeiten, die er im Alltag beobachtet. Bisschen Schutzgelderpressung hier, ein bisschen, was weiß ich, Leute, die sich nicht nett benehmen. Das regelt er dann bei der Gelegenheit auch noch, aber im Großen und Ganzen ist ihm jetzt die Russenmafia auf den Fersen und er muss da mal für Ordnung sorgen. Und das macht er dann. Das ist im Wesentlichen die Geschichte. Das Ganze ist gemacht worden von Antoine Foucault, heißt er, glaube ich. Das ist der Typ, der mit Denzel Washington, glaube ich, auch Training Day gemacht hat. Insofern, okay. Die beiden haben da entsprechende gemeinsame Vergangenheit. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Das ist jetzt aus meinem Kopf entsprungen und ich habe es nicht nochmal nachrecherchiert, aber ich gucke das gleich parallel nochmal nach. Das Ganze ist in extrem hochglänzenden Bildern erzählt. Also wir haben dauernd wahnwitzige Kamera, wahnwitzig ist das falsche Wort, also wir haben dauernd, sagen wir mal, aufwendige Kamerafahrten, wir haben ständig bewegte Kamera, die Kamera ist ständig an einem Kran und bewegt sich hoch, runter, seitwärts, immer sehr geplant, sehr ruhig, es würde dir hervorragend gefallen, also die Bilder sind wirklich schick gemacht.
Also ästhetisch sehr schön.
Ästhetisch sehr, sehr schön gemacht und jemand ist, also geradezu bis zu dem Punkt, wo ich sagen würde, vollkommen selbstverliebte Kameraarbeit. Also wirklich, der Kameramann macht die ganze Zeit nur, guck mal, was ich noch kann und guck mal, was ich übrigens noch kann. Und hast du das hier schon gesehen?
Gibt's denn gefühlt Grund für solche besonderen Perspektiven oder Aufnahmen?
Was heißt einfach. Grund? Nee, er macht das einfach. Er macht das einfach. So einen richtigen Grund hat er dafür im Zweifel nicht, aber es sieht halt einfach wirklich toll aus. Also was wir immer sehen ist und was versucht wird zu zeigen, wie Denzel Washington diese Rolle von ihm, ich seinen Namen gerade nicht parat, aber das kriegen wir gleich noch, Robert McCall heißt er. Ach genau, es wird auch darüber diskutiert, was der Unterschied zwischen einem Robert und einem Bob ist, aber dafür müsst ihr euch den Film angucken. Er hat so, auf Englisch sagt man OCD, was heißt denn das auf Deutsch? Compulsive Behavior, wie heißt denn das auf Zwangsstörung, Zwangsneurosen. Zwangshandlungen. Also er muss immer alles, es muss alles am richtigen Fleck stehen bei ihm. Also wenn er sich hinsetzt in diesem Café, dann legt er sein Buch auf eine ganz bestimmte Stelle, dann legt er sein Besteck, sortiert er dann nach dem, was er brauchen wird und dem, was er nicht brauchen wird, auf die eine, auf die andere Seite. Und dann, das folgt alles immer, sein ganzes Leben folgt solchen Mustern. Und genau so geht er auch ans Töten ran. Das ist ein sehr mechanischer Vorgang für ihn. Da wird abgewogen, muss das jetzt sein, wenn es sein muss, dann wird sich ein Plan überlegt und dann wird dieser Plan durchgezogen. Und das ist alles extrem mechanisch und dadurch wirkt es unfassbar cool. Also die Bewegungen, die er macht, sind ganz, ganz toll überlegt, schnell und auch die Art, wie er so mit sich selbst manchmal, man hört so ein Flüstern, was er sich selbst zuflüstert. Er stellt dann immer seine Uhr. In der einen Szene zum Beispiel ist er in so einem Raum mit 5 oder 6 Gangstern. Und er sondiert die ganze Zeit. Und das wird immer gezeigt, indem Großaufnahmen auf alle möglichen Dinge, die, das versteht man dann so nach und nach, obwohl es von einer anderen Perspektive gefilmt ist, ist klar, diese Dinge, die wir jetzt in Großaufnahme sehen, die hat er wahrgenommen. Also der Typ hat ein Messer, der Typ hat eine Pistole unten am Schuh und hinten in der Hose. Der Typ hat einen Korkenzieher in der Hand, der kann man vielleicht brauchen, den Korkenzieher. Und der Typ beobachtet mich die ganze Zeit von links hinten und so weiter und so weiter. Er nimmt all diese Dinge wahr und macht dann, also er redet recht wenig, die anderen reden viel, viel mehr als er. Und wenn er die dann töten will, dann siehst du so, wie er kurz vorher nochmal so in sich geht und dann irgendwie zu langsam vor sich hin sagt so, guckt er sich alles nochmal an. Wir sehen ständig Großaufnahmen auf seine Augen, wie er sich umschaut im Raum und dann 16 Sekunden flüstert er sich so zu. Und dann legt er los und killt die Jungs alle und am Schluss guckt er und hat 19 Sekunden gebraucht. Und dann so, okay, 19 Sekunden, dann rechnet er, wo habe ich die Zeit verschwendet? Alles klar, wieder was gelernt fürs nächste Mal. Und das macht das Ganze irgendwie so, ja, es ist so stilisierte Gewalt, obwohl es sehr blutig ist an manchen Stellen. Also der Korkenzieher zum Beispiel, das ist echt nicht schön, was damit gemacht wird. Aber das hat alles so eine, wie soll ich das sagen? Das hat halt so einen Style und diese Art, wie er drauf ist und dass er nur tötet, wenn er das für das, also er hat schon so einen moralischen Kompass und er gleicht alles ab an diesem moralischen Kompass und schaut halt, muss ich das jetzt machen? Wenn ja, dann mache ich das, wenn nicht, dann mache ich das nicht. Und wenn er sich dazu entscheidet, das zu tun, dann geht es extrem schnell und extrem präzise. Und die Kamera ist genauso. Die Kamera ist extrem präzise in allem, was sie macht. Also sie ist ständig auf Kränen drauf und bewegt sich, aber sie ist zum Beispiel nie shaky oder so. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht in den Action-Sequenzen manchmal, ohne dass es mir wirklich bewusst geworden ist. Aber in den Augenblicken, wo ich Muße hatte, die Kamera zu beobachten, ist sie präzise und also sie weiß immer, was sie vorhat. Und das ist krass. Und da sind halt Explosionen drin, so diese, es gibt ja dieses, dieses Meme oder dieses Trope von Real Men Don't Look at Explosions. Das ist hier mal wieder auf die Spitze getrieben. Also man kennt das ja aus jedem zweiten Sylvester Stallone-Film, dass man immer aus einem Haus rausrennen muss, wo eine Explosion ist. Oder wenn man es noch cooler macht, dann rennt man nicht aus dem Haus, sondern dann geht man ganz, ganz gesittet und ruhig aus dem Haus, was hinter einem explodiert. Das wird hier dann mit Slow-Motion-Explosion und mit wirklich Slow-Motion fliegenden Explosionspartikeln und so weiter vollkommen zum Exzess getrieben. Und in der Schlusssequenz ist der Film dann fast schwarz-weiß und sieht fast aus wie Sin City. Und wie gesagt, alles sehr, sehr stylized. Die Geschichte, cool. Die Geschichte.
Ja, ist, genau, das wäre nämlich jetzt meine Frage. So, okay, du hast jetzt, weiß ich nicht, 10 Minuten gefühlt darüber geschwärmt.
Wenn ich auf diese Aufnahmeuhr gucke, nein, dann waren das wirklich 10 Minuten.
Naja, wir hatten ja noch ein bisschen Blabla vorneweg. Aber du schwärmst jetzt nur von der Kameraarbeit und wie toll es aussieht und wie toll das ist und wie schön und wie stylisch und wie funktioniert die Geschichte, oder reicht es, wenn ich mir den Film angucke, einfach weil ich so einen stylischen, weil ich Bock habe, so einen stylischen Film zu sehen, was ja durchaus nicht selten mal der Fall sein kann.
Absolut. Also die Geschichte ist dünn, sagen wir es mal so. Es ist eine reine Rache-Geschichte. Es ist eine Gerechtigkeitsgeschichte und ein bisschen eine Rache-Geschichte, in die er reingezwungen wird. Es ist ein bisschen das Motiv aus Taxi Driver. So, ein Taxi Driver ist der Typ jetzt nicht vorher schon Elite-Killer, sondern er ist einfach, er sieht dem Abschaum der Gesellschaft zu. Also ich weiß nicht, ist Taxi Driver parat gerade, so die Geschichte? Also
nicht sehr parat. Ich weiß, dass ich ihn mindestens einmal gesehen habe, eher zweimal.
Robert De Niro fährt Taxi und er trägt irgendwann den Abschaum nicht mehr, den er ständig zu Gesicht bekommt, und beschließt deshalb, eine gründliche Flurbereinigung vorzunehmen, und macht das dann auch. Und das Ganze zündet sich quasi daran, dass er eine junge Prostituierte oder Zwangskinder, ich weiß nicht, Jodie Foster damals, die Details entfallen mir jetzt auch, aber im Grunde ist es hier ähnlich. Wir haben eine Prostituierte, der Leid zugefügt wird, und Denzel Washington hatte eigentlich beschlossen, sich rauszuhalten aus allem, aber kann es nicht mehr ertragen und fängt jetzt an, hier Flurbereinigung zu machen. Und das Meme ist dasselbe, nur dass wir jetzt einen sehr begabten Killer haben und das sehr hochglanzig gefilmt ist. Und trotzdem muss ich sagen, der war spannend, weil auch der Gegner, dieser russische Barbar geradezu, der ist Soziopath, also der hat, oder wie heißt das, wenn jemand keinerlei Mitgefühl hat? Das ist Soziopathie, oder? Naja, egal. Ja, jedenfalls, er Mitgefühl ja, ist ihm nicht so gegeben. Und das heißt, der ist auch ziemlich ziemlich berechnend, was das Töten angeht. Also der, für den
das ist klingt das, nach einem klassischen James Bond Bösewicht.
Ja, genau, sowas. Ja. Und dann geht das nicht. Also wir haben dann eben keine komplizierten Plotverstrickungen, wo man irgendwelchen Geschichten folgen muss und sagen kann, wie hat er das gemacht? Wieso hat jetzt der mit dem oder so? Nö, das ist halt so, die treffen aufeinander und dann ist die Frage, töten sie sich jetzt oder müssen sie sich noch dreimal treffen, bis sie dann dazu kommen, weil jetzt gerade geht's nicht wegen Öffentlichkeit oder so. Und ziemlich straightforward, aber ziemlich actionreich, und das war im Grunde genau das, was ich erwartet habe. Ich bin mit meinem Bruder da reingegrannt ins Cinem, jetzt müsste ich lügen, Max, glaube ich. Cinemax, Cineplex? Nee, Cinemax. Am Potsdamer Platz in Berlin. Und das Ding hat ziemlich riesige Leinwände. Ich glaube, der Laden hat 16 Säle oder so. Und wir waren in einem mit wirklich riesiger Leinwand. Das war eine 4K-Projektion. Wir saßen in der 7. Reihe. Mein Bruder sagte, nee, das war gut. Es war genau die richtige. Es war so genau der Punkt, wo man dieses IMAX-Gefühl kriegt. So, wo man, mein Bruder sagte noch vor mir, vor dem Film kurz bei einem der Trailer irgendwie, ich musste gerade, um das zu lesen, meinen Kopf drehen, weil da wurde was so links am Rand eingeblendet und da musste man so kurz den Kopf drehen. Hinterher im Film hat mich das nicht mehr gestört, aber es war einfach extrem immersiv, also das hat extrem gewirkt auf mich irgendwie, so die Bilder. Und dazu halt bombastischer Sound in diesem Kino, Ja, und genau das kriegte man. Also fette Action, extrem selbstverliebter Kameramann, der ständig guck mal hier schreit, was aber okay war für mich in dem Augenblick, und einen ultra coolen Denzel Washington. Auf einer relativ dünnen Rachegeschichte, aber das hat mich nicht so sehr gestört.
Okay.
Konnte man machen.
Das klingt schön, so als ästhetisches Kunstwerk wahrnehmen, hingehen, angucken, genießen, nicht nachdenken.
Genau.
Uffe Fresse.
Kannst du mal dein Handy in den Flugmodus schalten? Ich hege die Vermutung.
Ja.
Ach so, dann geht unsere Videoverbindung weg.
Ja, dann ist aber unsere Verbindung weg.
Ja, du kannst da das WLAN wieder anmachen. Aber es bitzelt andauernd in meinem Kopfhörer und meins ist schon im Flugmodus. Wir müssen ja jetzt mal durch, liebe Hörer. In der Zwischenzeit moderiere ich mal den nächsten
Film. Das waren hier die technischen Geheimnisse.
Die technischen Geheimnisse, ja. Zack, da ist er wieder. Wahnsinn. Punkte muss ich noch geben. Entschuldigung. Ich gebe dem mal so 7 Punkte. Wenn die Geschichte noch geiler gewesen wäre, mich mehr gefordert hätte, dann hätte ich ihm vielleicht 8 oder 8,5 gegeben. So kriegt er 7 Punkte für einen coolen Denzel Washington, tolle Bilder und einen vergnüglichen Kinonachmittag. Abend. Ja.
Ja, während du in Berlin im Kino warst, bin ich nach Wiesbaden, meine neue Heimatstadt, ins Kino gegangen. Da wir jetzt in der Stadt wohnen, ist echt cool. Wir laufen irgendwie 10 Minuten zum Kino, na eher 7 Minuten bis ins Kino. Und danach im Film auch eben 7 Minuten wieder zurück. Der Film fing um 21 Uhr an. Wir haben noch gemütlich zu Hause zu Abend gegessen, sind die 3 Schritte ins Kino gegangen. Das war echt total super.
Ja, so ist das, wenn man in der Stadt wohnt. Ist toll, ne?
Das ist schon geil. Ja, also das ist echt total super. Wir haben den Film Who Am I gesehen.
Oh, der Hackerfilm.
Sicher. Der Hackerfilm.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich, Alter, möchte gern Hacker.
Du möchtest gern Hacker. Ja, also, es geht um den recht unscheinbaren Benjamin Engel, der,
diese Tom Schilling-Figur?
Genau, gespielt von Tom Schilling, der nach einer etwas schwierigen Kindheit irgendwann merkt, dass er echt ziemlich gut mit so Computern reden kann und denen auch alle möglichen Geheimnisse entlocken kann, nach und nach. Und der kommt so langsam, also er hackt als erstes irgendwie einen Uniserver, um irgendeiner Frau, die er am Anfang mal ganz toll fand, irgendwie die Prüfungsaufgaben zu geben. Dabei wird er erwischt und dann wird er irgendwie verurteilt zu Sozialstunden. Und dort trifft er auf Max, gespielt von Elias Mbarek, und wird von ihm in so eine Hacker-Szene eingeführt. Und diese Gruppe, also kommen noch 2 andere dazu, ein Stefan, gespielt von Wotan Wilke-Möhring, und ein Paul, gespielt von Antoine Monod Jr., aber die kenne ich nicht.
Also Wotan Wilke-Möhring kennt man aus dem Tatort, aber...
Ja, den kenne ich, ja. Und die...
Da war er weg, der Stefan. Ich höre dich nicht mehr. Auf dem Video bewegt er sich noch. Aber hören können wir ihn nicht mehr, liebe Hörer. Mal gucken, wann er wiederkommt. Er gestikuliert und macht taube Ohrbewegungen. Lass uns dieses Skype mal gerade nochmal neu aufbauen. Mal gucken, ob wir ihn wiederkriegen.
Da bin ich wieder.
Da ist er wieder. Ja, das Letzte, was du gesagt hast, war, dass man den Herrn Wilke-Möhring kennt, aber die, und dann ist abgerissen.
Die Marie, die er, für die er da in seinem, an der Uni versucht, die Sachen zu klauen, die wird gespielt von Hannah Herzsprung, und die kennt natürlich auch. Die kennt sogar ich.
Ja.
Ja. Ja, jedenfalls kommt er dann mit diesen anderen 3 Jungs zusammen, und die machen dann so eine Hackergruppe auf und treiben sich auch in den nicht so schönen Seiten des Internets herum und gründen eine Hackergruppe, die sich Clay nennt, für Clowns Laughing at You. und hacken sowohl online als auch offline, also so dieses das Social Hacking, also irgendwie,
Social,
dass du Leute...
Social Engineering, ja.
Ja, genau, Social Engineering. Dass du eben die Leute dazu bringst, dass sie etwas für dich tun. Da hacken sie alle möglichen Sachen und wollen halt irgendwie eine Bekanntheit in der Szene und außerhalb erlangen. Und ja, das gelingt ihnen noch einigermaßen und dann, wie so oft, geht etwas schief und sie sehen sich dann diversen Gegnern, diversen Problemen gegenübergestellt, die eben nicht nur aus der Polizei bestehen.
Okay.
Ja. Der Trailer verrät noch ein bisschen mehr, aber ich möchte da jetzt eigentlich nicht viel weiter mehr drüber reden. Also okay. Über den Inhalt, aber du kannst gerne noch weitere Fragen stellen, die ich dir gerne beantworten kann, weil ich genau weiß, auf was du fragen wirst.
Ja, du weißt, was ich fragen werde, weil du wahrscheinlich auch Kinocast gehört hast oder weil ich dir schon gesagt habe, dass ich Kinocast gehört habe. Und die Kinocast.
Nee, Kinocast habe ich noch nicht gehört.
Die Kinocastler haben ihn besprochen und da war zumindest eine der Aussagen, ohne dass ich mich jetzt an das komplette Gespräch erinnern würde, so nach dem Motto, die Computerhackerei ist mal wieder auf einem sehr, also einem Niveau, wo man, wenn man sich nur ein bisschen mit Computern auskennt, schon weiß, das ist alles Murks, was sie da zeigen. Und dass das einige Leute rausgeworfen hätte. Du bist ja nur auch Informatiker. Wie ist es?
Mich hat es überhaupt gar nicht rausgeworfen. Natürlich darf ich nicht versuchen, die Befehle, die sie da ins Terminal eintippen, mitzulesen und zu verstehen. Also zu mir zu überlegen, so, was ist denn das für ein Kommando? Was soll denn das? Und auch das Übliche, was man halt macht, um nicht Computerspezialisten das Hacken oder nicht, also normalen Kinozuschauern Hacken und sowas zu erklären, dann laufen ja rechts und links immer so Zahlen runter und so wilde Fenster gehen auf und die zeigen auch irgendwelche Sachen an und sonstiges. Das sind alles.
Am Schluss steht immer irgendwo Access granted. Das muss immer irgendwo, weißt du, da muss so ein Passwortfeld sein und dann so Sternchen erscheinen und das ist immer alles, der Font ist immer viel zu groß, es sind immer so Fenster, die den halben Bildschirm einnehmen.
Ja.
Ich sehe es schon vor mir.
Aber das war jetzt hier nicht so krass. Also so krass habe ich es nicht empfunden. Es wurde dann öfter umgeschaltet auf einfach nur die Gruppe oder so. Also es wurde schon natürlich Bildschirm gezeigt und so. Aber es war jetzt nicht so, dass es dauernd die Rechner gezeigt werden. Also mich hat es nicht sehr rausgezogen.
Okay.
Was ich hingegen toll fand, war die Darstellung dieses Underground-Internet, wo sie sich da getroffen haben und in Chaträumen abgehangen sind. Erinnerst du dich noch an den Film Eighth Wonderland?
Ja, tue ich.
Da wurde das ja auch, da haben wir ja 4chan gezeigt. Das war 4chan.
Ja, im Wesentlichen. Ja, es war so ein Board aus 4chan, was da so mehr oder weniger, sagen wir mal, Pate stand für die Idee, was die da machen.
Ja. Und hier haben sie dieses Underground-Netz so gezeigt, dass sie einen, für mich sah es aus wie ein U-Bahn-Waggon von innen gezeigt haben, wo aber die Fenster schwarz waren und der ganze Raum war schwarz und die Leute hatten alle irgendwie so Kapuzenpullis an und die Gesichter waren verdeckt und da stand, also war ein Symbol drauf oder es war irgendwie der Nickname drauf und wenn die dann halt immer was gesagt haben zueinander, dann kam das in so großen Lettern über deren Kopf so auf Englisch, weil sie halt alle irgendwie auf Englisch gechattet haben, teilweise mit Untertiteln, teilweise wurde es auch einfach Deutsch vorgelesen und Englisch angezeigt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die Art und Weise, wie sie da miteinander kommunizieren, dieses Dreckige, dieses Böse, dieses Underground-Internet, aber wie eben da kommuniziert wurde.
Aber gleichzeitig quasi, wenn ich das jetzt, stelle ich mir das richtig vor, ich versuche jetzt mal einfach ins Blaue rein zu formulieren. Ja, die Art der Beziehung, also was man über den anderen weiß, und die Art der Anonymität, die in so einem Chat ist, wie gut man jemanden kennt, wie viel man über den weiß, was sozusagen exponiert ist nach außen, versucht in Bilder zu packen. Versteht ihr so richtig?
Ganz genau, wobei man halt sehr, also gerade die natürlich untereinander sehr wenig wussten.
Ja eben, das ist ja der Clou bei solchen Chaträumen, genau, die jetzt nicht Facebook sind.
Genau, es taucht dann nicht mal so dieser böse Mr. X auf und der hat halt nur ein Kreuz im Gesicht, also nur das X.
Und okay.
Also MRX nennen die den immer, aber ja. Vieles ist halt aus seiner Perspektive gefilmt. Ah, da gibt's ja ganz, ganz anderes Thema. Er ist irgendwo in einem Club, auf einer Toilette oder so und guckt sich im Spiegel an, macht da irgendwas. Und das ist halt aus seiner Sicht gefilmt. Man sieht halt seinen Rückenanschnitt. Nee, man sieht nicht seinen Anschnitt. Man sieht nur das Spiegelbild, wie er eben davor steht, aber dann hebt er irgendwie die Hand vor sich, vor sein Gesicht, und du siehst halt die Hand, weil er irgendwas macht und so. Das sind so Kleinigkeiten, wo sie mit der Kamera ganz, ganz toll spielen. War auch ziemlich gut zu der Frage von vor ein paar Wochen mit Einfluss von Computerspielen und so weiter. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie zum ersten Mal bei irgendeinem Computerspiel man irgendeine Geste oder irgendwas gemacht hat und die Hand oder die Sachen, die man halt benutzt, eben ins Blickfeld gekommen sind, dass ich das so super fand, wenn das irgendwie so auftaucht.
Stimmt, das war so ein richtiger, so eine Art entscheidender Schritt in der Entwicklung von 3D-Engines, gell, dass das ging plötzlich.
Genau. So, du hast eben nicht nur irgendwie so die Waffe gesehen, unten, die man
ja,
halt
bei
so
den ersten Spielen war die ja fix, oder hat, also es war einfach nur so ein Pixel
dabei. Ja, oder so. Ja. Ja, genau. Aber dann halt irgendwann später reißt der Charakter dann nochmal die Hände hoch oder sowas. Und hier war es halt auch so, dass er da irgendwelche Sachen macht. Aber er macht es halt noch nicht mal so effekthascherisch, dass man sagt, okay, er nimmt jetzt die Hand zum Auge und dann sehe ich den Finger aufs Auge bekommen, sondern er nimmt die Hand einfach nur hoch und sie taucht dann halt ganz natürlich im Bild auf. Und das war so klug, so wenig angebermäßig gemacht, fand ich ganz, ganz hervorragend. Also
ja, und die Story, spannend genug bis zum Ende?
Ich fand sie sehr spannend. Also man konnte gut mitfiebern, man konnte sich überlegen, so, was passiert denn jetzt hier und so. Und ja.
Okay, der Gegner ist nicht die Polizei, nicht nur die Polizei.
Nicht nur die Polizei, der Gegner ist auch irgendwie die russische Mafia und andere böse Hacker und
der Geheimdienst und so, ja, verstehe.
Ja, der Inter-Europol mit der dänischen Kommissarin, die halt eben schon.
Und das Ganze artet dann natürlich auch in der realen Welt noch in eine kleine Hetzjagd aus und so, damit sich was bewegt auf dem Bildschirm.
Ja, genau.
Natürlich.
Ja, sie sind ja viel in der realen Welt unterwegs, weil sie halt auch alle möglichen Gebäude hacken. Also im Trailer sieht man, wie sie irgendwie ein Pharmaunternehmen hacken und da die Raumlichter so an- und ausschalten, dass da eben, dass man von außen lesen kann, we kill animals.
Okay. Ich glaube, ich habe dann wahrscheinlich nur den Teaser gesehen, weil das kommt mir alles nicht bekannt vor.
Ja, das also sieht man im Trailer.
Würdest du empfehlen, den Trailer nicht zu gucken, für den Fall, dass man noch unverdorben ist? Oder findest du, dass das ja nicht zu viel verrät? Ich glaube, das hatte ich nämlich auch gehört über den Film.
Ich würde den Trailer nicht schauen, aber es ist nicht schlimm. Also ich habe ihn irgendwie eine Stunde vor dem Film geschaut, so, wollen wir den jetzt angucken oder nicht, oder ja oder nein. Haben wir den Trailer geschaut und haben uns, also natürlich wusste man dann so einiges, ist es glaube ich besser, wenn man ihn nicht schaut, aber es ist nicht so schlimm, wenn man ihn gesehen hat. Also wenn du Bock hast, den Trailer zu gucken und wenn du ihn erst in einem halben Jahr auf Video guckst oder in 2 Jahren auf DVD oder weiß ich nicht, dann ist es eh wurscht. Also hast du auch wieder vergessen.
Okay, willst du noch Punkte geben?
Ja. Ich war sehr begeistert und gebe mal 8,5 Punkte.
Okay, 8,5 für.
Gute 8,5 Punkte für.
Who am I?
Who am I?
Mal wieder ein deutscher Film der etwas besseren Sorte, wie es scheint.
Ja, also ich mochte ihn sehr, aber. Vielleicht kann ich mich auch aus dieser Computer-Nerd-Nummer immer so ein bisschen rausziehen.
Ja, da bist du ja gut drin.
Bitte was?
Da bist du ja gut drin im Computer-Nerd-Sein vergessen.
Ja, da ziehe ich kann ich ganz gut mich rausziehen. Dann, okay, dann sollen die das halt irgendwie. Ja. Wenn deren Bildschirme so aussehen, okay, von mir aus. Soll halt so sein.
Gut. Wir hätten zu zweit noch einen Film zu besprechen, aber ich glaube, wir lassen erstmal eine kleine Lücke für die Claudia. Die wollte nämlich auch unbedingt mal wieder teilnehmen, hat es aber heute nicht zur Aufnahme geschafft. Stattdessen hat sie sich mit dem Marc hingesetzt und hat...
Sie hat erstmal sich ein persönlich eigenes Mikrofon gekauft.
Richtig. Sie hat sehr viel weiter vorne angefangen und hat sich ein Mikrofon gekauft, hat dann mit dem Marc einen kleinen Podcast im Podcast aufgenommen, den wir jetzt hier senden werden und danach sind wir wieder für euch da. Auf geht's, Claudia.
Hallo, wir sind hier in der Folge 359, sozusagen der Sneakpot im Sneakpot. Und wir unterhalten uns über ein paar Filme. Und zwar sind wir hier versammelt, nämlich Marc Nördinger.
Und zusammen mit mir am Tisch vor dem Aufnahmegerät unter Beachtung der Schwerkraft und aller in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze sitzt Claudia Nördinger.
Hallo, ich hoffe, noch sind wir im Rahmen aller geltenden Gesetze.
Ja. Ich denke schon, das dürfte nicht illegal sein, was aufzunehmen.
Ja, wir wurden, wir haben hier was zu sagen, weil wir tatsächlich, also ich zumindest, ein paar Filme gesehen habe und ich war auch vor einiger Zeit schon in der Sneak, habe den Film aber bisher noch nicht im Sneakpot besprochen, obwohl er jetzt inzwischen auch nicht mehr als Sneakfilm durchgeht, weil er gerade angelaufen ist. Aber es geht um den Film Wish I Was Here.
Wish I Was Here? Ich kenne nur Wish You Were Here. Aber du bist ja schon da. Um was ging's denn eigentlich?
Also in dem Film Wish I Was Here geht es um einen Familienvater, gespielt von Zach Braff. Das ist der neue Film von Zach Braff, der, wie ja auch verschiedentlich dann in der Folgezeit von Veronica Mars, dem Film, diskutiert wurde, eine dieser Crowdfunding-Filme war, die danach kam, also die eben auch zum Teil zumindest über Crowdfunding finanziert wurden. Und in diesem Film, eigentlich ist es ein bisschen so, wir treffen diese Figur, die ein bisschen ähnlich wie die Garden State-Figur ist von Zach Braff, also eben auch so ein Schauspieler, der nicht so richtig erfolgreich ist und nicht so richtig weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Nur wir treffen ihn jetzt einige Jahre, also ein Jahrzehnt etwa später. Er hat eine Familie, er ist verheiratet mit Kate Hudson und hat zwei Kinder. Und seine Frau arbeitet in so einem Bürojob und er ist eben, wie gesagt, ein relativ erfolgloser Schauspieler, der auf irgendwelche Auditions rennt, aber keinen richtigen Job an Land zieht. Und es geht jetzt eben auch darum, dass sein Vater relativ lange die Privatschule für seine Kinder bezahlt hat und jetzt ist sein Vater krank und kann das nicht mehr. Und dann, was dann folgt, ist eben, was bedeutet das für die Familie? Wie entwickelt sich das Familienleben jetzt, wo es eben dann umstrukturiert wird zum Teil oder wo neue Probleme auftreten? Und natürlich geht es auch wieder, wie in Garden State, um das Thema Verhältnis zu den Eltern. Inwiefern ist Familienleben, hat das auch immer damit zu tun, dass man sich Dinge verzeiht? Wie geht man damit um, dass die Eltern altern oder eventuell sterben und so? Darum geht's im Prinzip. Und es hat vom Tonfall ist es schon auch ähnlich wie Garden State, nämlich es gibt so humoristische Momente, so kleine versponnene Details und so weiter. Und dann gibt es aber eben auch sozusagen die Ernsthaftigkeit des Lebens, von jemandem, der auch Mitte 30 eben noch so ein bisschen vor sich hintreibt und nicht so richtig weiß, was er mal werden will, wenn er groß ist. Und musikalisch ist es auch wie Garden State, untermalt von The Shins und so weiter. Wobei ich den Soundtrack nicht ganz so rund finde, wie das bei Garden State der Fall war.
Ja, hört sich ja erstmal sehr sympathisch an. Also Mitte 30, kein Plan. Andererseits, er hat es geschafft, Kate Hudson zu heiraten. Von daher würde ich sagen,
und sich von ihr aushalten zu lassen.
Von daher, aus meiner Sicht, alles geschafft, was man schaffen muss.
Ach so.
Jetzt kann man sich... Die Kinder sind in der Schule, es wird von den Eltern bezahlt, ist doch eigentlich alles prima. Nur scheint es mir als externer Beobachter so zu sein, dass Zach Braff sich an einem Thema abarbeitet, was er vor 10 Jahren schon beackert hat.
Naja, er arbeitet sich ein Stück weit, obwohl er natürlich erfolgreich ist, an seinen eigenen Erfahrungen ab. Nämlich der Erfahrung, auch mit Mitte 30 sich nicht richtig erwachsen zu fühlen, selbst wenn man ein Leben führt, für das man eigentlich erwachsen sein sollte, nämlich Kinder hat und so weiter. Aber nicht so richtig das Gefühl zu haben, dass man schon eine geformte Persönlichkeit ist und so. Was dann natürlich auch eine Rolle spielt, wie immer bei Zach Braff, ist die Frage, wie fühlt man sich als junger, säkularer, amerikanischer Jude? Inwiefern spielt das eine Rolle in seinem Leben? Also hier geht es eben darum, dass gerade in diesem Verhältnis mit dem Vater und dem Alter des Vaters und die Privatschule, die die Kinder besuchen, ist auch eine jüdische Schule und so. Und da ist eben dann die Frage, inwiefern ist das Judentum als Matrix, in der du dich bewegst, auch bietet das bestimmte Leistungen, die du gerne in Anspruch nehmen möchtest, ohne dabei jedoch dich zu verkaufen oder an irgendwas glauben zu müssen oder sowas. Darum geht's da durchaus auch. Ja.
Es sind ja wohl nicht die ganz armen Leute, über die wir da reden.
Also ja, aber
die sozial-dramatische Komponente scheint mir jetzt eher schwach ausgebildet zu sein, außer dass er ein bisschen orientierungslos ist und nicht zum Spießer werden will wie seine Eltern.
Ja, es ist kein Sozialdrama in dem Sinne, aber es ist schon so zum Beispiel, dass seine Frau in einem Bürojob arbeitet, der ihr offensichtlich keinen Spaß macht und der wenig erfüllend ist und den sie sich so sicher auch nicht vorgestellt hat, um eben die Familie über Wasser zu halten. Und dass er in gewisser Weise einfach den Luxus hat, dass er seinen Karriereträumen nachstreben kann, auch wenn da schon länger nichts draus wird. Also es ist eben schon, die Situation der Familie ist finanziell nicht prekär, aber es ist doch so, dass er sich eben im Laufe des Films die Frage stellen muss, ist das gerechtfertigt, wie ich lebe? Also können wir uns das wirklich leisten oder sollte ich mir das leisten, auf Kosten der Familie und meiner Frau einfach so vor mich hin zu dümpeln und so?
Ja, also bitte Erfahrung, wenn so mit zunehmendem Alter so die Sorglosigkeit wegfällt und man sich immer mehr Dinge Gedanken machen muss. Aber es ist wirklich ein trauriges Thema, sollten wir lieber die Hörer nicht mit behelligen.
Also es geht.
Geht zu sehr ins Lebensweltliche.
Es ist ein Coming-of-Age-Film, nur dass eben das Coming-of-Age immer weiter nach hinten verschoben wird. Also wir uns jetzt eben in Mitte der 30er befinden und ja, er ist immer noch nicht schlauer im Prinzip, als es 10 Jahre vorher war.
Dann freuen wir uns in den nächsten 30 Jahren auf weitere Filme, wenn er dann Mitte 60 immer noch nicht weiß, ob er erwachsen ist. Die Frage für mich ist, als ich das Wort Crowdfunding gehört habe, was ja was sehr Deutsches ist, wir als Crowds, ach, das ist kein deutsches Phänomen, ich verstehe. Ach, Crowd im Englischen, ach Jesus, gut, dass du mir das aufgeschrieben hast. Wer gibt denn Geld für solche Filme? Also laufen da in Amerika eine Menge Mit-30er, Mit-40er Schauspieler rum, die ähnliche Erfahrungen haben, die Zach Braff dafür Geld in die Hand drücken, damit er einen Film über ihre gemeinsame Lebenserfahrung macht?
Naja, das ist ja kein amerikanisches Phänomen, das Crowdfunding, sondern die, wie man sie ja nennt, Backer, kommen ja aus der ganzen Welt, die eben übers Internet da quasi ihren Groschen einwerfen. Und in dem Fall, ich habe das mal nachgeschaut, sind am Schluss 3,1 Millionen Dollar rausgekommen und insgesamt waren es 46.520 Backer. Also sowohl die finanzielle Dimension als auch die Anzahl der Unterstützer war schon um einiges niedriger als bei Veronica Mars, aber trotzdem immerhin für einen Independent-Film 3 Millionen Dollar einzutreiben, ist natürlich schon ein Batzen Geld. Der Film wurde ja von Zach Braff und seinem Bruder zusammengeschrieben. Es gibt auch im Film einen Bruder. Und man merkt da, also, oder man hat das Gefühl, dass Zach Braff eine ganze Menge und sein Bruder da eine ganze Menge so eigene Erinnerungen und Erfahrungen und Obsessionen und so verarbeiten. Zum Teil sind das auch so, ja, irgendwelche popkulturellen Referenzen, irgendwelche Sachen, die sie als Kinder zusammen angeschaut haben oder die sie fasziniert haben und so und von denen er eben auch als Erwachsener nicht so richtig lassen kann. Und da habe ich manchmal das Gefühl, gerade die Tatsache, dass das eben so ein crowdgefundeter Film ist, hat denen vielleicht Freiheiten gegeben, die nicht nur zum Wohle des Films sind. Also die haben halt das Drehbuch so geschrieben, wie sie das gerne machen wollten. Und es sind für meine Begriffe eine ganze Menge Szenen drin, eine ganze Menge Szenen drin, wo ich nicht so richtig weiß, ob die dem Film wirklich dienen oder ob es nicht günstiger gewesen wäre, das ein bisschen strammer zu machen und nicht, ja, da nicht zu großzügig darin zu sein, die eigene Kindheit zu verarbeiten oder sowas in der Art. Also ich, für mich war das ein bisschen so, wie wenn man einen Roman hat, wo man das Gefühl hat, das ist kein schlechtes Material und das sind keine unsympathischen Figuren und die Probleme sind auch nachfühlbar, aber vielleicht wäre ein guter Lektor eine gute Idee gewesen, der an ein paar Stellen sagt, brauchen wir das, das führt uns nirgendwo hin, die Szene hätte auch mit viel weniger das Gleiche ausgedrückt und so. Also alles in allem finde ich eben, dass der Film dadurch ein bisschen unrund wird, dass zu viele Dinge, zu viel Kram so mit reingepfropft wird. Der Zach Braff und sein Bruder offensichtlich wichtig war, aber der für mich nicht unbedingt zur Qualität des Films beiträgt.
Ja, dann würde ich jetzt unseren großen Crowdfunding-Aufruf starten. Wir würden gerne ein Familienalbum generieren. Wir bräuchten ungefähr 3 Millionen Euro, um ein bisschen melancholisch Bilder zu sammeln und uns über unsere jetzige Situation Gedanken zu machen.
Ja, genau. Also Wish I Was Here, kein unsympathischer Film, aber auch kein guter Film. Erst recht nicht, wenn man ihn im Vergleich zu Garden State sieht. Also wäre das jetzt Zach Braffs Erstling, dann würde man vielleicht sagen, okay, ist doch nett, mal schauen, was der noch macht. Wo wir Garden State eben schon gesehen haben und er einfach so viel schlüssiger und runder ist und in dem, was er einem zeigt, so viel klarer, finde ich eben, es bleibt eine doch um einiges schwächere Version von Garden State. Und ich würde 6,5 Punkte geben auf diesen Film. Ja.
Also, hört sich nach einem schlüssigen Urteil an.
Tut nicht weh, aber braucht man auch nicht unbedingt.
Auch nicht zur Sache.
Tut auch nicht zur Sache.
Ja, außer man ist Schauspieler und wächst in einem amerikanisch-jüdischen Umfeld auf und weiß nicht so richtig, was man mit seinen Kindern und sich selbst tut.
Genau. Ja. Das betrifft uns ja nicht direkt.
Nicht wirklich.
Noch nicht.
Nicht wirklich.
Jo. Ich habe noch einen weiteren Film gesehen. Und zwar Monsieur Claude und seine Töchter. Den habe ich, für diesen Film war ich auch zusammen mit meiner Mutter und meinem Bruder, mit Freundin, erstmals in dem Kino Astor Film Lounge in Frankfurt, von dem Bob ja schon einige Male berichtet hat, eben dieses Premium-Kino-Erlebnis, wo du einen sehr bequemen Liegesitz hast und Getränke an Platz serviert bekommst und so, und das alles so ein bisschen theatermäßig aufgemacht ist, was eine sehr schöne Sache ist. Ja, in dem Film geht es um ein sehr gut bürgerliches französisches Ehepaar, die 4 erwachsene Töchter haben und eben nach und nach sehen sie, wie ihre Töchter einen Araber, einen Juden, einen Chinesen und einen Schwarzafrikaner heiraten. Und mit jedem Mal wird Monsieur Claude eben etwas verzweifelter, weil er sich für seine Töchter eben einen guten französischen Katholiken vorgestellt hat. Und ja, wir verfolgen eben, wie seine zunehmende Verzweiflung darüber eben, es ist eine Komödie natürlich, ist eine Komödie, die wieder mal, wie in französischen Komödien ja häufiger, mit kulturellen Vorurteilen spielt, wie eben er sich da in eine Rage und in einen Wahn rein bewegt und versucht, zumindest die Hochzeit der 4. Tochter zu hintertreiben oder zu verhindern, weil er eben das Schlimme von seiner Familie fernhalten möchte. Und wenigstens eine Tochter soll doch einen netten französischen Jungen heiraten. Ja.
Hört sich nach einem Märchen an. Oder aber nach einer realen Bedrohung, einem realen Bedrohungsszenario, wie es in vielen französischen Familien wahrgenommen wird.
Also man muss
ist das wirklich lustig?
Man muss auch dazu sagen, dass die Töchter doch durchaus alle sehr gut bürgerlich heiraten. Es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie, dass sie ihnen vor das Problem stellen, mit einem Asylanten oder sowas anzukommen, sondern es sind Anwälte und Unternehmer und keine Ahnung. Also es ist jetzt nicht so, dass er ein Klassenproblem damit hat, sondern es geht wirklich nur um die kulturellen und religiösen Vorurteile, die er hat. Lustig ist das schon. Das ist eben so wie diese französischen Sommerkomödien häufig sind, ist eben, naja, so eine Mischung aus bisschen Slapstick, bisschen ja, so Familienkomödie, Missverständnisse und die einzelnen Personen haben eben irgendwelche eigenartigen Eigenschaften und es ist alles ein bisschen überzeichnet, also läuft zum Teil schon ein bisschen in die Karikatur. Und aber letztendlich ist es doch sehr harmlos. Also es ist jetzt nicht sehr bissig in der Thematik oder in der Art, wie es mit der Thematik umgeht.
Ob das Le Pen-Wähler vielleicht anders wahrnehmen als reales Bedrohungsszenario? Sind denn wenigstens die Töchter schön?
Das kommt darauf an, ob man auf diesen Frauentyp steht. Ich finde, dass die Töchter vor allen Dingen alle sehr dünn sind. Aber okay, das ist ja ein bisschen Geschmackssache. Sie sind eben so Bilderbuch-Französinnen mit langen Haaren und
ja, das versöhnt also, ja wieder.
Also es sind schon ja seine vier attraktiven Töchter, die eben nach und nach. Und es ist eben so, dass der Film auch immer wieder springt er dann ein Jahr und dann treffen wir uns wieder ein Jahr später im Standesamt von Chinon wieder und dann ist die nächste Hochzeit und dann schauen wir uns den nächsten Schwiegersohn an und denken so, okay, diesmal ist es ein Chinese. Und es ist auch so, dass die Schwiegersöhne untereinander mit ihren jeweiligen Vorurteilen zu kämpfen haben. Also zum Beispiel natürlich der Araber und der Jude, die haben so ein paar Schwierigkeiten miteinander, aber zum Teil verbünden sie sich dann auch gegen den Chinesen und sowas. Ja, ist eine leichte französische Sommerkomödie, natürlich nicht zu vergleichen mit den Sties oder sowas. Also nicht annähernd so lustig und so originell oder sowas. Nichts dergleichen.
Was hat dir gefallen? Du warst amüsiert, dich gut entspannt?
Ich war amüsiert und habe mich gut entspannt. Ist ein guter Film, um mit seiner Mutter ins Kino zu gehen.
Oh.
Meiner Mutter hat da auch gefallen. Ja.
Solange sowas nicht in der eigenen Familie passiert.
Stimmt, ich bin ja schon verheiratet.
Ah, siehst du?
Ich habe ja schon einen guten Katholiken geheiratet.
Da kann man
geheiratet.
Einen Katholiken achten, meine
Güte. Ist ja alles gut bei uns.
Ja. Was für ein armer Sünder.
Ja, also ich gebe 6 Punkte für diesen Film.
Weniger als für den Psych Breath Film?
Ja, also weil ich schon finde, dass der Psych Breath Film ist halt unrund, so alles in allem. Aber er hat doch, finde ich, ein paar interessante Ansätze und Konflikte, die ich schon interessant finde. Der Film Monsieur Claude und seine Töchter ist schon sehr viel oberflächlicher. Er gibt dir eben eine Problemsituation vor und dann spielt er das halt so aus. Es ist schon Massenware in gewisser Weise, wie der Film das dann verarbeitet. Aber es ist sympathische Massenware.
Es geht um den Untergang von La France Profonde.
Ja.
Das ist letztlich 732. Karl Martell schlägt die Araber. Das ist ja keine Heldengeschichte. Die werden übernommen.
Nein, es ist keine Heldengeschichte, das stimmt.
Eieiei.
Also letztendlich schildert der Film halt auch einfach das Scheitern des Vaters darin, das Leben seiner Töchter zu steuern.
Aber wenn man das natürlich so eine Lesart gibt, dann wird das ja gleich wieder ein Manifest der Freiheit.
Gerne mit der Mutter anschauen.
Mit der Mutter anschauen, ja. Sehr gut. Nehmt alle eure Mütter mit und schaut euch diesen Film
an. Schaut euch Monsieur Claude und seine Töchter an.
Und dann heiratet, wen ihr wollt.
Genau.
Sehr versöhnlich.
Richtig. Einen letzten Beitrag hätte ich noch für diese Folge und zwar als Zusatz zur Besprechung von The Giver, die Stefan und Bob vor 2 Wochen geliefert haben, hätte ich noch was zum Buch zu sagen, weil ich habe den Film zwar nicht gesehen, aber ich habe gerade das Buch gelesen, weil als die Frage von einem unserer Hörer gestellt wurde, wie wir zur Verfilmung stehen, musste ich zugeben, dass ich von diesem Buch noch nie gehört hatte. Und dann habe ich das mal, wie man das eben macht, auf Wikipedia nachgelesen und festgestellt, dass das in den 90ern irgendwie ein riesen Jugendbuch-Hit war. Und habe mich dann umso mehr gewundert, dass ich davon noch nie gehört habe, weil ich ja in den 90ern Jugendliche war. Und dann dachte ich, dann lese ich das mal. Und das habe ich jetzt getan. Ich muss sagen, ich bin von dem Buch nicht begeistert. Also für mich ist das Buch didaktisch im schlechtesten Sinne, möglichen Sinne dieses Wortes. Weil ich nämlich finde, dass alle sowohl die Gesellschaftsordnung als auch die Art, wie sich die Personen verhalten und wie sie miteinander umgehen und die Konflikte, die sich entspinnen, ist es vollkommen klar, dass alles davon nur einen didaktischen Zweck hat. Es geht nicht darum, dass es irgendwie schlüssig oder überzeugend ist oder dass irgendwie sich das natürlich entwickelt aus einer Figur, die glaubhaft für uns ein Jugendlicher ist, sondern es geht darum zu zeigen, dass eine Welt, in der die Menschen keine Emotionen mehr haben und keine familiären Bindungen und eben im Prinzip alles totalitär reglementiert ist, auch wenn die Leute das Gefühl haben, ist doch eine gute Ordnung, ich fühle mich wohl, so eine Welt ist eine schlechte Welt. Das ist das, was das Buch aussagt. Und das wird dem jugendlichen Leser meiner Meinung nach doch ziemlich mit dem Holzhammer übergezogen, diese Nachricht. Und also ich finde eben immer, wenn ein Jugendbuch eine bestimmte Weisheit nicht schafft zu überliefern, indem das irgendwie sich von alleine ergibt aus der Geschichte, sondern du das ganze Zeit Gefühl hast, erst war das Konzept und dann hat jemand versucht, eine Geschichte darum zu stricken, das stößt mir einfach auf. Also ich finde auch, dass wenn man das zum Beispiel vergleicht mit The Hunger Games, ich finde, bei The Hunger Games ist es immer so, dass du eine starke zentrale Figur hast, die nachvollziehbar ist, der du glauben kannst, dass sie eine Person ist. Und alle moralischen Fragestellungen so ergeben sich dann aus dem, was der Figur zustößt und wie sie damit interagiert. Und da ist eben nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass am Anfang steht die bestimmte Weisheit, die du daraus ziehen sollst oder so, sondern das ist eben komplizierter, wie es ja auch im Leben auch generell ist. Und da ich Jugendliche nicht für prinzipiell dumme Menschen halte, finde ich einfach nicht, dass Jugendliteratur so didaktisch daherkommen muss. Ja.
Sehr schön.
Deswegen Lois Lowry heißt, glaube ich, die Autorin, The Giver, von mir keine Empfehlung. Auch wenn ein paar von unseren Hörern oder auch die Dame, die mit Stefan und Bob im Kino war, aus ihrer Erinnerung gesagt haben, dass sie das Buch sehr mochten. Also mich hat es ehrlich gesagt nicht überzeugt, aber ja.
Vielleicht hast du es im falschen Alter gelesen.
Kann sein, aber ich lese eigentlich ja immer mal ganz gerne auch Jugendbücher und es gibt eben Jugendbücher, die mich auch überzeugen.
Sehr, sehr schön. Wie verabschieden wir uns jetzt von den Hörern? Ich würde Ihnen noch eine Wortweisheit mitgeben.
Ah, Moment, eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar, Stefan und Bob haben darüber geredet, dass es im Film von The Giver sehr schön filmisch umgesetzt ist, zu zeigen, wie als die Welt wieder so an Gefühlsinhalt gewinnt, das dargestellt ist, indem unser Protagonist Farben sieht. Allerdings muss man sagen, dass das eins zu eins aus dem Buch übernommen ist und keine filmische Entscheidung war, sondern im Buch ist es tatsächlich auch so, dass er sich von den anderen in dieser Gesellschaft unterscheidet, weil nämlich sich rausstellt, dass er nach und nach anfängt, Farben zu sehen, während die offensichtlich alles nur in Schwarz-Weiß sehen. Also es war kein jetzt filmisches Mittel, um was auszudrücken, was im Buch irgendwie auch passiert, sondern letztendlich ist das genauso im Buch, dass er eben anfängt, Farben zu sehen.
Hat doch auch mal was Gutes, wenn sich jemand einfach an die Vorlage hält.
Ja. Genau, so jetzt deine Wortweisheit.
Ja, eine Wortweisheit. Ich glaube normalerweise Wortweisheiten von Verkaufsverpackungen ab. Und da wir gerade das wunderbare Aufnahmegerät auf einer Puriana Felix Katzenfutter Packung aufgebaut haben, möchte ich Ihnen allen mit auf den Weg geben. Éveillez le sens de votre petite canaille à chaque repas. Wecken Sie die Sinne Ihres kleinen Rackers bei jeder Mahlzeit. Denken Sie mal drüber nach.
Ja. Dann schicken wir dem Stefan und dem Bob vielleicht ein bisschen Katzenfutter rüber ins Aufnahmestudio.
Vielleicht hilft das.
Oder wer immer gerade mit aufnimmt. Und freuen uns, dass wir auf diese Weise dabei sein durften diese Woche. Und
euch allen da draußen einen guten Appetit.
Und eine gute Woche.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, Claudia. Wir konnten das jetzt leider nicht hören, weil die Downloads irgendwie über die Dropbox bei uns beiden so langsam gelaufen ist, dass wir es nicht schon vorher anhören können. Aber wir werden das dann live hören, wenn wir zum ersten Mal die Folge hören. Also du wirst natürlich beim Schneiden schon hören können, ich nicht.
Nee, ich werde es einfach ignorieren.
Du musst da Schnittmarken reinmachen, du kannst es nicht ignorieren.
Ja, stimmt. Blöd. Naja. Nee,
Benutzt ihr eigentlich alle Schnittmarken?
Na, ich hoffe doch. Nicht, dass ich die immer umsonst da reinmache.
Ich benutze ja ganz selten Schnittmarken bei anderen Podcasts. Meistens fällt es mir nur bei Podcasts auf, wo ich sie gerne hätte, dass sie dann nicht da sind.
Genau.
Oftmals bestelle ich die Podcasts dann einfach ab.
Ja, gut, das kann uns ja dann nicht passieren, weil wir haben ja welche. Also wenn das da draußen noch andere Leute gibt, die so sind wie du.
Ja.
Ja. Gut, kommen wir zu dem einen Dingens, was wir noch angekündigt haben, nämlich dem aktuellen.
Ich möchte es Film nennen.
Okay. Wir reden natürlich vom Tatort, dem hochgelobten und viel diskutierten und kontrovers aufgenommenen Tatort Im Schmerz geboren aus Wiesbaden. Obwohl ich jetzt überall gelesen habe, der neue Frankfurter Tatort. Und denkst du dir, was denn? Es ist Wiesbaden, es ist nicht Frankfurt, aber gut.
Also vom Hessischen Rundfunk.
Irgendwann gemeinden wir euch noch ein.
Wir sind die Hauptstadt. Vergiss das nie.
Also gut, der Tatort aus Stefans neuer Heimat. Ulrich Tukur.
Alle Szenen in deren, also im Polizeipräsidium, sind in Frankfurt gedreht worden.
Also ist doch der doch neue Frankfurter
Tatort. Das war in dem Gebäude, wo mein Bruder arbeitet.
Das war fein.
Er meinte so, hier stehen irgendwie 10.000 Wattscheinwerfer davor. Was ist denn das? Der ist rum und haben so Tatort, ist ihm auch Ulrich Tuke über den Weg gelaufen.
Das ist aber fein. Zum Glück wurde dein Bruder nicht erschossen, denn es ist ein sehr blutiger Tatort. Ich glaube, es sind 47 Leute gestorben, oder 46, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Es ist aber in jedem Fall ein neuer Rekord für Tatort-Todesfälle. Und wir haben eine ziemlich gute Besetzung. Wir haben Ulrich Tukur natürlich in der Hauptrolle und Ulrich Mattis in der Rolle des Bösewichts, der das personifizierte Böse spielt sozusagen.
Ja, krass.
Kurze Geschichtszusammenfassung. Also Ulrich Tukur spielt den Ermittler, den er immer spielt, und ein alter, guter Freund aus Zeiten der Polizeischule, der damals auf der Polizeischule sein bester Kumpel war. Die waren wirklich absolut Best Buddies bis dahin, dass sie sich die Frau geteilt haben. Ist dann irgendwann von der Polizeischule geflogen, nach Bolivien gegangen und in Bolivien böser Mensch geworden und kommt jetzt zurück. Boss. Drogenboss, genau. Und kommt jetzt zurück und zettelt einen etwas seltsamen Rachefeldzug an, den man nicht ganz nachvollziehen kann, bis hin zur Auflösung dann. Also da weiß man dann, worum es geht, das können wir jetzt natürlich nicht sagen, aber so, es bleibt alles so ein bisschen im Dunkeln, was will der eigentlich?
Warum macht er das eigentlich alles?
Genau. Und das Ganze ist auf sehr, wie soll man sagen, auf sehr andere Art und Weise, wie Tatort sonst ist, erzählt worden.
Ja.
Erzähl doch mal,
Stefan. Es fängt ja schon vorne mit dem Erzähler an. Der da so schön plötzlich durchs Bild läuft und Sachen erzählt.
Der Dinge erzählt, indem er wirklich in die vierte Kamera, in die vierte Wand guckt, zu uns, direkt in die
Der uns anspricht.
Ja, der uns anspricht, genau. Also wirklich ein echter Erzähler, der sich an den Zuschauer wendet und jetzt narrativ sozusagen erstmal so die Bühne hinlegt, allerdings mit so verschwurbelten Texten, dass man aus der Anmoderation am Anfang erstmal nicht weiß, was er von einem will. Wir gehen zurück nach Bolivien ins Jahr 1982, sehen einen etwas verzweifelten Mann mit einer Waffe auf uns herniederzielen, sehen dann aber nicht, was er macht oder warum er das tut. Und dann springen wir ins Jetzt und drei Herren, die etwas übermütig bewaffnet scheinen, werden in Sergio Leone-Manier gefilmt, wie sie in Wiesbaden-Erbenheim am Bahnhof warten.
Sau lustig.
Und dann kommt ein Zug angefahren.
Ja. Aber es sah so toll aus. Also da hat er mich, an der Stelle hat er mich schon, also nee, eigentlich hat er mich schon gehabt beim bei dem Erzähler. Da hat er mich schon.
Ja.
Wenn ich das Gefühl habe, nicht immer alles verstanden zu haben, was er da jetzt genau wie wovon mir wollte, und leider sind mir auch die literarischen Referenzen abgegangen, die ich auch nicht so ganz
also
hatte.
Wir haben ganz viel, so Western-Romantik am Anfang. Wir haben also, Romantik ist das falsche Wort, so Western. Wir haben so Sergio Leone, wir haben ein bisschen Quentin Tarantino, wir haben unfassbar viel Shakespeare, wir haben Truffaut ein bisschen. Also es geht durch alle möglichen Dinge, die werden da zitiert, Klischees gewälzt und durchgemangelt. Am Anfang, muss ich sagen, hat er mich fast komplett verloren an dieser Bahnhofsszene. Ich fand die ein bisschen zum Lachen. Ich konnte ihn nicht richtig ernst nehmen und es lag vor allem an Color Grading und Kameramann. Er hat hier ganz dick aufgetragen, was das Color Grading angeht. Er wollte unbedingt wie eine Mischung aus Quentin Tarantino, Zack Snyder und Sergio Leone aussehen und hat es so dick aufgetragen. Und es sieht halt auf diesem Videolook so scheiße aus, wenn der Hintergrund nicht unscharf ist. Also, weißt du,
nicht unscharf genug, ja, das stimmt.
Also, der ist unscharf, aber du kannst, ich habe eine Szene, habe ich darauf geachtet, habe ich explizit in den Hintergrund geguckt und konnte 300 Meter hinter ihm einen Strommast knackscharf erkennen und dachte mir, nee, so macht man das nicht, das geht so nicht. Das wirkte nicht, also es wirkte albern und das hat mich fast wieder rausgeworfen, also.
Schneider Kreuznach, die machen Objektive. In der neuen Katalog ist ein Bild aus meiner Bar. Entschuldigung.
Das ist sehr schön, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Ich weiß sogar, wie es da hingekommen ist. Ja, genau. Vielleicht hätte man mal bei Schneider Kreuznach anrufen sollen und hätte sich mal so ein Objektiv holen sollen, was den Hintergrund auch auf so einer komischen Videokamera richtig unscharf macht.
Ja, und zwar schön unscharf, so richtig. Ah, herrlich. Als dieser Umschnitt kam von 1982 auf heute und es an diesem Bahnhof ging, hat die Jenny auch sofort gesagt, so, oh, diese Farbe, ich mag die Farbe nicht. Also das ist auch sofort ihr negativ aufgefallen und sie hat, glaube ich, auch dann die schärfste Form Kritik geäußert.
Sie ist ins Bett geschlafen.
Ja, okay. Sie hat auf der Couch geschlafen.
Okay, damit wir wieder bei Shaw wären, aber das zitiere ich jetzt nicht nochmal. Das hat mich auch rausgeworfen, weil da wollte der Kameramann mehr. Oder generell die ganze Bildsprache, wer auch immer das alles so entschieden hat, Regie und so weiter, wollten mehr, als sie dann konnten. Und sind halt an ihrem eigenen Anspruch ein Stück weit gescheitert. Das ging dann auch so hin, dass zum Beispiel diese extrem harten Kontraste, die sie ihm da ins Gesicht gemacht haben, auch wenn Ulrich Mattes das toll gespielt hat, er steigt aus diesem Zug aus und er ist instant das Böse persönlich. Das sieht man ihm sofort an. Und
schwarze Kontaktlinsen rein,
tiefschwarze Augen, aber dann kriegt der Kameramann es nicht hin, in diesen harten Kontrasten ihm noch ein Augenlicht zu setzen oder den anderen Leuten ein Augenlicht zu setzen. Das ist irgendwie, dass man plötzlich wirken sie alle böse, weil sie alle im Dunkeln absaufen. Im nächsten Schnitt hat er dann ein Augenlicht, also ein Catchlight in den Augen. Ich wollte mich da nur aufregen die ganze Zeit, aber der Gedanke war toll, also die Idee, was sie da machen wollten, war super, aber es ist halt dann an so handwerklichen Kleinigkeiten gescheitert. Ja, und dann fängt eine Geschichte an.
Er hat mich danach schon wieder gekriegt.
Also dann fängt eben diese Geschichte an, die drei Männer am Bahnhof, die spielen nicht mehr sehr lange mit und danach.
Spektakulär, wie die ums Leben kommen. Mann, oh Mann.
Ja, und dann immer diese Freeze-Frames, wo das dann zu so einem Kunstwerk wird. Also der Film macht andauernd Frieder so Bilder ein und dann verwandelt er die so in so ein Gemälde, dass er dann nochmal so 2 Sekunden stehen lässt und dann geht's weiter mit dem Film. Und dann
da fand ich es an manchen Stellen zu kurz, dass es zu kurz haben stehen lassen.
Ja.
Also hätte ich gern gehabt, so, ach komm, gib ihm noch ein bisschen mehr.
Und was ich dann toll fand, ist, der Erzähler, die Erzählerfigur selbst, ist ja Teil des Films. Also beziehungsweise, also nicht die Erzählerfigur ist Teil des Films, aber derselbe Schauspieler, der den Erzähler gibt, spielt in dem Film eine Figur, die Shakespeare-Fanatiker und Kleinkünstler sein möchte. Gleichzeitig aber irgendwie Drogen, Unterwelts, Mittelsmann, irgendwo so halbe Höhe, halbe Ebene irgendwo ist.
Ja, Halbwelt möchte man sagen.
Ja, aber er ist halt nicht so die ganz große Leuchte in der Szene, sondern er hat halt so, ist halt der Chef von so einer kleinen Bande, aber weiter hat er es halt nicht gebracht. Und ja, dann fängt halt Ulrich Mattes an, mit einem besessenen Spiel einen Bösewicht zu geben, der unfassbar fies drauf ist, aber er hat so eine Leichtigkeit und Spiellust in dem Film, die ist wirklich schon richtig, also die ist ansteckend. Was mich dann
so gut, also
was mich dann wiederum aufgeregt hat, Entschuldigung, ich wollte dich nicht, Ich rede hier die ganze Zeit. Mach du mal weiter.
Nein, ich wollte auch nur kurz das unterstützen mit dieser Spielfreude. Es gibt ja dann später eine Szene, wo die beiden sich begegnen und das so eine tolle Lockerheit hat und eine entspannte Art, also wie er auf Ulrich Tucker nicht losgeht, aber wie die sich treffen und wie die dann langsam in Kontakt kommen. Das ist einfach, und der Tuco wirkt dann halt noch so viel mehr in seiner, ja, ein bisschen griesgrämig, ein bisschen knöderigen Rolle drin. Also fand ich total klasse.
Was mich aber genervt hat in den Szenen, ist, dass einige Szenen davon wieder mal mit Additional Dialogue Recording gemacht wurden. Also hat man hinterher nochmal offensichtlich die Sprache drüber aufgezeichnet. Es ist nicht von den Lippenbewegungen nicht aufgefallen, das haben sie wohl noch ganz gut gemacht. Aber manche von den Dialogen klangen so hölzern und tot und dann andere extrem lebendig und in der Szene und in der Sekunde sozusagen. Und andere klangen total hölzern dahingesprochen. Diesen Unterschied, das hat mich auch aufgeregt. Also das sprang immer so hin und her. Und die klangen, manche davon klangen auch so, als ob sie nicht in der Szene aufgenommen waren. Das ist, was mich beim Tatort immer aufregt, dass dieses, wenn sie die Dinger nachhinein nochmal aufnehmen, es war vom Tonmischung her und so, war es in Ordnung, aber da war jegliche Lebendigkeit raus aus dem Sprechen. Auch von Tukur und Mattis. Ganz eigenartig.
Das ist mir nicht aufgefallen. Kein Stück.
Doch. Also mir also ist es aufgefallen. Ja. Also in der Szene,
krass.
Wo sie aus dem Haus rausgehen und aus dem Hotel rausgehen und vorne auf der Terrasse stehen und von diesen ganzen Polizisten umringt sind. Mhm. Die klang vollkommen wie zwei Schauspielschüler erstes Semester versuchen, irgendwas zu sprechen. Ganz, ganz gräuserlich. Und nächste Szene, sie sitzen auf der Parkbank, alles wieder super. Okay, egal. Jedenfalls, ja, dann hat der Film noch so Fantasieelemente, wo wir springen mal in die Vergangenheit zurück. Irgendwann springen wir dann aber auch in eine imaginäre Zukunft, die sie sich ausmalen, wie es hätte sein können. Und dann kommt der Erzähler wieder. Manchmal kommt der Erzähler nur als Ton, manchmal kommt er dann auch wieder als Bild. Einfach wahnsinnig viele Ebenen, sehr viel Klischee, aber auch so viel mehr als Tatort bisher war immer. Also so ein großes, so hoch gezielt an dessen, was wir jetzt mal machen wollen hier mit Tatort, dass man sagen kann, nur Chapeau, weiter so, auch wenn ich da jetzt genug Kritikpunkte geäußert habe, und es natürlich Leute geben wird, die sagen, das ist alles Klischee, das ist vollkommen gescheitert, das Experiment, würde ich trotzdem sagen, das Experiment zu wagen war richtig und ich finde das Ergebnis auch gut. Weiter so. Wenn das der Stil bleibt von den Tukur-Tatorts, dann haben wir da noch viel vor.
Oh ja, also da würde ich gerne mehr von sehen. Natürlich kannst du jetzt nicht nochmal es war ja fast ein abgefilmtes Theaterstück, obwohl sie natürlich da und die Location gewechselt haben, aber mit diesem Erzähler, der quasi immer wieder mit auf die Bühne läuft und Sachen erzählt und dann läuft er wieder raus und dann ist er mal nur im Off da und so, wenn es jede Woche oder jeder Tukur-Tatort, einer im Jahr, so wäre, das wird, glaube ich, auch nerven. Aber was Neues zu wagen, finde ich toll. Und da bin ich halt auch sehr gerne und gehe mit. Und
ja. Ja. Aber auch, also zum Beispiel der Darsteller, der diesen Buchautor gespielt hat, Felix von Manteuffel, ich weiß nicht, was da los war. Der kann das nochmal besser. Also der lief da ins Bild und hat irgendwie seine vier Sätze gesagt und es kam mir vollkommen hölzern und abwesend vor.
Der war echt so ein bisschen hölzern. So. Was ist das für ein komischer Typ?
Ja.
Aber hat einen coolen Abgang gehabt.
Ja, das war gut eingefädelt. Ja, das war halt auch ein Klischee, ne? Also aber sowas von.
Ja, aber es war toll. Es war ach.
Ja, ja. Sind sie übrigens beide danach, Vater und Sohn, in dasselbe Auto gestiegen und haben den LKW mit den Waffen da stehen lassen. Die hatten keinen dritten Mann dabei. Komm, fahren wir. Und dann gehen sie beide zum gleichen Auto. Und ich denke mir so, Ihr habt doch gerade die Waffen gekauft. Wollt ihr nicht den Waffenlaster auch mitnehmen? So, naja, egal.
Hat jemand sie ihnen vorbeigebracht oder so?
Ja, Wirkung vor Logik, alles gut.
Ja.
Ja, also.
Ich hatte am Anfang, hatte ich einen kurzen Moment, wo ich fast raus war, in dieser Dschungelszene, wenn dann der, wie heißt der Kasper, der Erzähler durchs Bild läuft,
ja.
Könnte man für einen kurzen Augenblick oben im Bild Gläser sehen. Also so eine Glasfassade. Das sah halt aus, als hätten sie das im Palmgarten oder so gedreht.
Wahrscheinlich haben sie das.
Ja, also das so, Moment, habe ich da gerade Glas gesehen? Aber dann war es halt sofort wieder aus dem Bild verschwunden und es war weg. Und, ja, also, das kann doch nicht sein, dass da jetzt... Hä? Da war ich ein bisschen...
Dass der Dschungel nicht echt ist.
Nee, natürlich ist der Dschungel nicht echt, aber ich dachte halt, es gehört dazu und wusste dann überhaupt nicht mehr, das einzusortieren, was das denn jetzt im Palmgarten soll.
Ja, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt solltest du auch noch nicht wissen, wo du bist und wann und wie. Also du wusstest, du bist in Bolivien, aber das, ja. was der Erzähler in dem Moment geredet hat, war, glaube ich, noch nicht zum Verstehen gedacht.
Ja, gut. Der Frankfurter Palmgarten in Bolivien.
Ja, der Frankfurter Palmgarten gibt doch mal Bolivien ab, wenn es denn sein muss.
Ich weiß nicht, vielleicht warst du ja gar nicht. Vielleicht warst du auch irgendwo im Dschungel hier irgendwo um die Ecke.
Selbstverständlich. Ja, auch die Assistentin war gut und die Auflösung der Geschichte am Schluss. Also nicht nur dieser extrem blutige Showdown, sondern das ganz Ende. Der letzte Auftritt des Erzählers. Da dachte ich mir, ja, oh, was, wie dick aufgetragen, aber wie geil eigentlich auch.
So gut. Ah, toll. Ja. Okay. Läuft nochmal. Ah, herrlich. Ja, toll.
Ja. Nee, fand ich insgesamt gut. Sehr empfehlenswerter Tatort. Und das Gute, dass wir den jetzt direkt besprochen haben, ist für euch, liebe Hörer, dass ihr noch bis zum Sonntag Zeit habt, den jetzt in der Mediathek anzuschauen. Im Schmerz genau. Geboren heißt er. Und wurde heute, also dem, was Sonntag. Haben wir heute? Ja, Datum. Verdammt.
12.
Richtig. 12. Heute, dem 12. Oktober 2014, um 20:15 ausgestrahlt. Damit solltet ihr ihn finden. Damit habt ihr alle Informationen an der Hand, um ihn aufzutreiben in der Mediathek.
Genau.
Und ich bitte, wenn ihr sonst nie unseren Tatort-Empfehlungen folgt, wenn es euch irgendwie jetzt angefixt hat, dann macht das. Diesmal lohnt sich's.
Das lohnt sich wirklich. Das ist echt toll. Wir haben nämlich extra die Aufnahme dieser Sendung auf heute Abend verschoben, weil wir haben heute Mittag nämlich schon mal 1,5 Stunden gepodcastet.
Richtig.
Im gleichen Setup und haben gesagt so, nee, Sneakpod, nehmen wir erst nach dem Tatort auf, der wird so gehypt, damit wir heute Abend sagen können, der ist gut oder der ist nicht gut und ladet ihn euch runter, damit ihr noch die Chance habt. Extra für euch.
So ist es. Genau, was haben wir denn aufgenommen heute Nachmittag? Möchtest du darüber reden?
Ja, ich möchte, wenn ich über irgendwas rede, dann möchte ich danach immer darüber reden, dass ich darüber geredet habe.
Ich kann nicht ganz folgen, aber fang an.
Wir haben heute Mittag eine neue Cocktail-Podcast-Folge aufgenommen. Der kleine Schwester-Podcast oder Bruder-Podcast.
Der große Bruder oder die kleine Schwester, das ist jetzt die Frage.
Nein.
Das ist jetzt auch schon wieder sexistisch, da kriegen wir jetzt Einschriften, warum die Schwester immer die Kleine sein.
Direkt, ja. Ich habe nur einen kleinen Bruder gehabt. Ich hatte keine kleine Schwester, du doch auch.
Ja, aber...
Jedenfalls, ach egal. Wir haben über den BCB, über den Bankkonvent und das Rumfest in Berlin geredet. Wer alle cocktailrelevanten Details dazu wissen möchte, möge einfach mal in den Feed vom Cocktail-Podcast schauen. Wenn die Sendung hier online ist, ist die andere hoffentlich auch schon online. Wir haben da so ein bisschen was mit O-Ton gemacht und so weiter.
Da ist ein bisschen mehr Post-Production zu leisten diesmal. Weshalb dieses Rennen zwischen mir, der ich den Sneakpot schneide, und dir, der du den Cocktail-Podcast schneidest, ein bisschen unfair ist, weil du ein bisschen mehr zu tun hast.
Ja, aber ich konnte ja schon anfangen. Ach nee, ich habe ja Tarot geguckt. Ja. Wollen wir jetzt noch so ein bisschen über das Drumherum plaudern hier? Oder interessiert das eh keine Sau?
Ach, ein bisschen, so 5 Minuten können wir uns, glaube ich, gönnen. Und dafür haben wir ja Kapitelmarken.
Ach so, also wer möchte, nächstes Thema ist dann, wenn ihr jetzt springt, Wissen wir noch nicht. Mal gucken, wo wir landen.
Genau.
Ja, wir waren, du warst ja ein paar Tage länger in Berlin.
Genau, ich habe ja schon am Rumfest angefangen und sogar zwei Tage vorher bin ich schon da gewesen. Am 3. Oktober hingefahren, das habt ihr ja gehört, da haben wir ja unsere letzte Sendung aufgenommen. Hab ich ja abends noch in Zug gesprungen und dahin geeiert. Und das war lustig. Also wir haben wieder in diesem Loft gewohnt, von dem wir, glaube ich, schon mal geredet haben.
Mit den ganzen Cocktail-Nerds.
Mit den ganzen Cocktail-Nerds und das...
Ich bin was angeguckt.
Ich höre dich schon mal wieder nicht. Da war... Nein, man hört dich nicht, Stefan. Es ist schon wieder weg. Er bewegt den Mund und redet immer weiter. Es tut mir leid. Ich höre dich nicht. Ich rufe dich nochmal an. Aber ihr solltet diese Bilder sehen. Das ist wirklich schön, wie er da so rumgestikuliert und verzweifelt versucht, in der Sendung zu bleiben. Ja, ja. Skype. Skype, wenn wir dich nicht hätten. So. Sag mal was.
Hallo, hast du mich locker wieder reinmoderiert?
Ja, locker, weiß nicht. Was hörst du dann? Ich habe mich über dein Video
verzweifelt. Ich habe ein Video gesehen, dass du die ganze Zeit weitergeplaudert hast.
Ja, ja, du auch. Ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber weg warst du. Nee, Skype, du, schön, dass wir es nochmal abgedatet haben und dass es jetzt so neu aussieht und so. Es hat echt was gebracht.
Heute Mittag war es aber besser.
Ja, es war jetzt eben auch die ganze Zeit gut. Und dann
Kacke.
Ist es wieder abgebröselt.
Vielleicht müssen wir doch nochmal irgendwann Double Ender machen. Ah, oh, das ist immer so viel.
Ja, naja. Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben waren. Doch, du hast gesagt, du bist da angekommen bei den Cocktails und dann hat es abgerissen.
Genau, ich bin in diesem Loft angekommen. Also quasi, ich bin nach Berlin geflogen und mit meinem Köfferchen darüber gelaufen. Und dann komme ich vor dem Loft an und da stehen irgendwie 15 Leute von den Nerds und warten gerade auf Taxis offensichtlich. Und der eine meint so, ah, schmeiß schnell dein Zeug rein, wir gehen zu Chicago Williams Abendessen. Da habe ich wirklich nur mein Zeug da abgestellt und bin direkt los, hab dir noch irgendwie eine SMS geschrieben, so, ah, ich gebe mir den anderen Essen und dann waren wir erstmal schön Barbecue essen, tolle Ribs, Pulled Pork, Hühnchenschlägel, alles, was man haben möchte mit ne bisschen Chili con Carne und also war so lecker, super Krautsalat dazu. War echt cool. Und serviert wurde das alles irgendwie auf so einem Tablett, wo so ein Pauspapier drauf lag, gefühlt.
Also in so ein Wachspapier-Ding, ne? So ein Fetzen, ja, genau, einfach.
Du hast von so Blechtellern gegessen.
Ja, es ist die maximale Diskrepanz zwischen Präsentation und Produktqualität. Das ist schon der Hammer.
Das war, und Produktqualität war halt extrem gut. Die haben auch ein lokales Bier, was echt lecker war. Die haben tollen Bourbon, tollen Rye im Ausschank, die können auch Drinks machen, also hier Holger Groll und so. Die ja. Verstehen da schon ein bisschen was von.
Absolut. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Boulderhalle, wo ich montagabends hingehöre und bin dann aber auch direkt ins Chicago Williams gekommen und das hat mich direkt da nochmal angeschlossen an die Truppe. Ja. Danach sind wir noch ein bisschen durch die Bars gezogen und dann...
Ja, montags sind wir gar nicht, dann sind wir zum Marketing gegangen, aber das erzählen wir in der anderen Sendung. Also haben wir dann uns noch ein paar Cocktails reingetan. In den nächsten beiden Tagen waren wir dann auch tagsüber auf der Messe, haben uns diverse leckere Produkte einverleibt und probiert und Vorträge gehört und so weiter. Und abends waren wir dann auch auf der einen oder anderen Party, die durchaus ein bisschen wilder war.
Und genau deshalb ist das Getränk der Wahl heute auch bei dir. Was ist es? Tee?
Tee. Ich habe Ingwer-Zitronentee mit ein bisschen Honig gesüßt.
Und bei mir ist es einfach Wasser. Da muss ich auch mal ihr so Vernunft und sowas walten lassen. Außerdem bin ich ein bisschen erkältet. War ich vorher schon. Ja,
ich bin auch.
Und dann hat es mich...
Ich bin auch ordentlich angeschlagen irgendwie. Heute Morgen Training war nicht so viel Spaß.
Ja. Nee, aber es war wieder sehr lustig. Also ich meine, nicht nur diese ganzen Bartour, sondern dieses ganze Wohnen mit 20 Cocktail-Nerds, die im Grunde eine komplett ausgestattete Bar mitbringen, wo dann wirklich alles, was tagsüber so an Produktproben auf der Messe mitgenommen wird, wird dann abends in der Bar direkt vermixt. Und dann jeden Abend...
Irgendjemand nimmt irgendwo immer was mit. Quatsch, ja. Irgendjemand nimmt eine Flasche ab. So, kann ich die Flasche nicht mal haben?
Genau. Ja. ja, wir haben hier mal so einen den rum mitgenommen, müssen wir mal was mitmachen. Zack, bumm, dann steht da so eine Flasche rum und wird irgendwas mitgemacht, dann wird irgendwelche Kakao-Infusionen angesetzt und Blue Blazers werden abgefackelt.
Ach und, hey, oh ja.
Also alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, wenn man 20 Cocktailnerds zusammen mit einer Bar in ein luxuriöses Wohnetablissement einsperrt. Wir hatten halt wieder mal eine Industrie-Grade-Eismaschine im Bad stehen und so ein komisches Ding, womit man glasklare Cocktailkugeln machen kann, also Eiskugeln und alles mögliche, also es fehlt an nichts, es war wieder sehr faszinierend, großartig organisiert, auch wenn Papa Schlumpf diesmal ein bisschen später kam und deshalb so ein paar Sachen anders liefen als geplant.
Ja, aber war doch alles.
War insgesamt alles, war alles sehr cool, immer noch. Ja.
Ja.
So war das. BCB, immer wieder eine Reise wert und das Rumfest auch.
Ja, generell, also auch die Bars in Berlin. Also hier, diesmal haben wir die Boost Bar gesehen und die Amano Bar habe ich gesehen. Chicago Williams habe ich noch gesehen. Du warst aber noch in der Monkeys Bar, oder?
Monkeys Bar, genau. Die hat oben in dem 25 Hours Hotel, 25 Hours, neu eröffnet und im Immatreu war ich und den Rest habe ich vergessen. Vielleicht war ich noch irgendwo.
Das ist nämlich immer das Problem. Man ist dann in zwei, drei Bars, dann kommt man zurück ins Loft, irgendwie hüpft aus dem Taxi, denkt sich so, kleiner Döner noch, läuft 200 Meter vor, holt sich einen kleinen Döner ab, geht zurück ins Loft, es ist mittlerweile irgendwie 2:30 und denkt so, jetzt esse ich noch den Döner auf und dann gehe ich schlafen. Dann kommst du aber ins Loft zurück und dann ist in der Großküche, also die dann umgebaut ist zur Bar, in der großen Küche, es war keine Großküche, stehen halt irgendwie noch 10 Leute und mixen sich gerade Feierabendgetränke oder zwischendurch Getränke.
Jetzt ist er schon wieder weg. Das gibt es doch nicht. Dieses Skype macht mich fertig. Ja, fluchen tut er auf dem Video. Das kann ich aber auch verstehen.
So, da bin ich wieder.
Da ist er wieder. Wo war er stehen geblieben?
Man kommt nach Hause.
Ja, es ist ja auch immer so, dass die, egal ob drei Leute ins Bett gehen, dann klopft es halt kurz danach an der Scheibe, kommen drei neue Leute wieder von draußen rein, die noch in irgendeiner Bar waren und dann ist man wieder genauso viel. Und immer wenn du denkst, jetzt ebbt der Abend langsam ab, jetzt gehen langsam alle ins Bett, dann passiert genau das Gegenteil. Dann tauchen wieder noch 3, 5 Leute mit dem nächsten Taxi, spülst wieder 4 Leute rein und dann geht der Abend weiter. Dann kannst du beliebig lange abstürzen.
Ja, oder man macht einen polnischen und verschwindet einfach.
Ja, das passiert.
Das war auch eine sehr schöne Situation. Oder eine laut ankündigt, er will jetzt mal den polnischen machen. Was natürlich so, ja.
Defeats the purpose. Egal, war ein guter Lacher, fand ich.
Da lache ich jetzt immer noch drüber.
Ja, man merkt. Du bist ein bisschen später angereist, warum eigentlich?
Ich habe für unseren Hörer Willems an seiner Hochzeit ein paar Drinks gerührt und geschüttelt. Und mit ein paar Drinks meine ich einen Arsch voll. Fantastisch.
Haben sie dich leer gesoffen an der Bar?
Nö, das nicht, weil ich halt auch zu viel dabei, also richtig viel dabei hatte. Aber seine Gäste haben so richtig Gas gegeben, richtig ordentlich getrunken, viel Spaß gehabt, viel Interesse dran gehabt. Also was man da wie wo dabei hat und so weiter. Also war eine richtig runde Sache. Also war sehr, sehr, sehr schön. Auch eine sehr schöne Feier. Die hat eine coole Band dabei, die total abgegangen ist. Der Kasi, mit dem ich das zusammen gemacht habe, und ich sind hinter unserer kleinen Bar, haben wir eigentlich die ganze Zeit durchgetanzt. Und das ist natürlich dann gut. So allein Shaken ist ja schon, also Shaken und hinter dem Tresen arbeiten ist schon ein bisschen anstrengend. Und wenn du dann noch die ganze Zeit, wo die Band spielt, mittanzt, das war schon wild. Aber groß, viel Spaß gemacht.
Sehr schön.
Und all unsere Hörer, die Willems kennen, der Willems hat getanzt. Er hat einen Hochzeitswalzer getanzt.
Und jetzt ist er verheiratet.
Jetzt ist er verheiratet.
Ja, das ist quasi der unbedeutendste Teil an dieser Geschichte jetzt aus deiner Sicht. Er hat getanzt und nee. Sie haben mich leer gesoffen.
Nein, es war wirklich also soweit wir das natürlich nur beobachten können, wir sind nachmittags irgendwann angereist, da war die Eheschließung schon rum und die haben schon Kaffee und Kuchen und da haben wir halt aufgebaut und dann abends dann eine Runde Aperitif gemacht und dann nach dem Abendessen richtig Gas gegeben und ordentlich was rausgehauen.
Sehr schön.
Ja.
Ja.
Also allein glaube ich, 70 Tage in Stormy. Kannst du dir vorstellen, was du da zu tun hast.
Ja, 70 Limetten zu zerdrücken, also 70 halbe Limetten zu zerdrücken und weit mehr noch.
Ja, und das ist halt ein gebauter Drink, da hast du noch keinen einzigen geshaken. Bei den anderen wissen wir es nicht so genau, aber ja. 3 Flaschen Goslings durchgezogen, alles richtig gemacht.
Oh, 3 Flaschen ist schon, oh, das ist schon sehr ordentlich, das ist schon Pinke Bar Party Niveau, also.
Ja, ich habe das Gefühl, wir haben mehr gemacht.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ja, ja, es war wild. Wir hatten am Schluss noch 6 Kilo Eis. Kannst du dir vorstellen, wie es mir ging?
Mit wie viel Kilo hast du angefangen?
40.
Oh, oh, da sehe ich da aber Schweißperlen auf deiner Stirn ab der Hälfte.
Ja,
ja. Ja, doch. Ja, ja, das ist, also Eispanik ist so, wir hatten das ja schon mal thematisiert, das ist so ein bisschen wie mit der Hypochondrie bei mir.
Ja.
Ja, verstehe. Na gut, unsere Hörer wollen jetzt natürlich auch noch wissen, was rausgekommen ist. Du hast ja kürzlich eingeladen, man möge dir bei der Disco Fox Weltmeisterschaft, nein, Deutscher Meisterschaft.
Deutsche Meisterschaft.
Olympia. zugucken kommen und dich anfeuern. Hat es jemand gemacht oder haben sie sich geoutet oder hat sich keiner geoutet?
Hat sich keiner geoutet, aber wir sind sehr lautstark und sehr heftig angefeuert worden und trotzdem mit einer Platzziffer leider nur Zweiter geworden.
Was ist eine Platzziffer?
Die Wertungsrichter vergeben sogenannte Platzziffern, also erster Platz oder zweiter Platz. Und wir hatten halt 4-mal den zweiten und 3-mal den ersten und die anderen hatten halt 4-mal den ersten und 3-mal den zweiten und damit eine Platzzifferunterschied.
Knapp gescheitert.
Ja.
Ja, diesen einen Richter, der da andersrum entschieden hat, das ist quasi, der ist der Schuldige. Nicht die anderen haben damit nichts zu tun, der ist der Schuldige.
Genau. Es lag auch nicht an unserem Tanzen oder an deren Tanzen oder sonst irgendwas.
Ja.
Ja. Aber, ja.
Nun ja, verloren, muss man mit leben.
Ja, genau, man muss es sportlich nehmen und alles weitere Meckern hier an dieser Stelle würde ich als unsportlich empfinden. Wer Details über die Meisterschaft hören will, kann mir gerne eine Mail schreiben, dann können wir mal darüber reden, privat. Haben wir ja vorhin auch schon gemacht.
Ja, es war, aber ich, ja, so ist das. Trotzdem, Glückwunsch. Deutscher Vizemeister im
ja, immerhin.
Disco-Fox-Formationstanz. Sehr schön.
Heute hatte ich dann wieder Latein-Formationstraining. Das war irgendwie ganz anders. Das ist immer so lustig, so zwischen diesen Welten zu wechseln. Aber gestern Nacht, während der Meisterschaft, ging ja auf Hawaii der große Ironman. Ich komme gleich zurück zum Thema Film. Pass auf, ich sag's dir jetzt schon.
Ich halte mich schon mal fest hier an meinem Tischkante.
Du wirst überrascht sein. Die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii los. Wir haben eine Mittänzerin hat einen Surfstick mitgebracht und ihren Computer, damit wir den Livestream, also Videostream, in der Umkleide durchgehen gucken konnten.
Die hat also auch ordentlich Datenvolumen mitgebracht und war bereit, das da zu opfern.
Ja, die liebt Ironman genauso und die steht total auf den Sieger, auf den Kienle. Von daher guckt sie sich das auch gerne an, wie er da auf dem Rad sitzt und sich quält. Und ja, als ich dann nach Hause gekommen bin, um Mitternacht oder 12:30 oder so, hatte der HR auch mit seiner, also Hessische Rundfunk, mit seiner Übertragung auf angefangen. Die übertragen den Ironman Hawaii live Mitternacht. Das sind dann die letzten 3 Stunden. Da zeigen sie Zusammenfassung vom Schwimmen, Zusammenfassung vom Radfahren, die letzten paar Kilometer auf dem Rad, glaube ich. Also ich habe auch nicht von Anfang an gucken können. Und dann eben den kompletten Marathonlauf, wo sich das dann natürlich auch alles entscheidet und wo es dann nochmal richtig spannend wird, wenn die dann auch hinten raus sind. Das Energy Lab laufen und haben dann halt ihre Moderatoren vor Ort. Das war sehr lustig. Die haben, wie auch immer sie diese Daten dann aus Hawaii hierher transportiert bekommen haben, die hatten nur so einen Rucksack dabei und der meinte so, ja, da haben wir jetzt ein paar Telefonkarten drin und die sind zwar nachher leer, aber wir kriegen ein Bild drüber. Und das Bild war halt einfach so viel besser als das produzierte, von Iron Man produzierte Weltbild. Das sah so rotzig aus immer. Und wenn der HR sein über Daten, Internet, keine Ahnung, gestreamtes Bild gesendet haben, das war einfach klar, knackig, scharf, und trotzdem live. Also war sehr erstaunlich.
Okay.
Ja, also Sebastian Kienle ist dann mit 5 Minuten Vorsprung Weltmeister geworden und hat hinten raus, das hat man auch gesehen, doch ordentlich gelitten im Marathon, aber gut, es sind dann halt noch 10 Kilometer und dann bist du Weltmeister, dann gibst du halt alles, bis du umfällst. Und dann ist ein Amerikaner ist Zweiter geworden und jetzt Frodo ist Dritter geworden. Und da sind wir wieder beim Film.
Also das tut der
deutsche Olympiasieger Jan Frodeno, also der hat 2008 in Peking die Goldmedaille auf der Kurzdistanz, also Ironman ist ja nicht olympisch, aber der olympische Triathlon, also Kurzdistanz ist olympisch und da ist er 2008 Olympiasieger geworden. 2012 habe ich ihn auch gesehen bei den Olympischen Spielen, da war ich ja live vor Ort und da ist er 5. oder 6. geworden. Und jetzt ist er Dritter auf Hawaii geworden als Rookie. Also er ist zum ersten Mal überhaupt auf Hawaii gewesen mit zum Ironman und wird gleich Dritter. Und naja, er hatte auf der Radstrecke einen Platten und hat eine Zeitstrafe für Windschattenfahren bekommen, was halt echt dumm ist. Aber na gut.
Und hätten diese beiden Sachen zusammen dazu führen können, dass es gereicht hätte?
Da hätte er locker gewonnen. Ich glaube, wenn er die Zeitstrafe nicht, ich glaube, der kriegt 4 oder 5 Minuten Zeitstrafe, dann wäre er so nah an Kienle dran gewesen, dass
Angst und Bange geworden wäre.
Ja, aber dass es ihm eventuell sogar als Motivation gereicht hätte. Weißt du, wenn du dann irgendwie 4 Kilometer vor Schluss in den 400 Meter oder 100 Meter Entfernung siehst, du kannst ja dann da ziemlich weit gucken, das holt nochmal ganz andere Kräfte aus dir raus und der Frodo, der kommt halt von der Sprintdistanz, der kann halt so krass gut laufen, also wie der da auch über die Laufstrecke gejagt ist, Mann, sehr, sehr beeindruckend. Ja, so habe ich dann meine Nacht nach der Meisterschaft verbracht.
Okay, das war dann besser als die Meisterschaft?
Nee, ich stehe schon ziemlich gerne auf der Fläche und lass mich von Leuten anfeuern, das war schon ziemlich cool.
Okay.
Wir haben bei uns in der Choreografie so einen Teil, wo wir so Karate machen, also wir machen natürlich keinen richtigen Karate, weil wir es alle nicht können, aber wir machen so ein paar Schläge und ein paar Kicks eben auf die Musik, alle synchron und da sind die Zuschauer so abgegangen, haben sich so gefreut und gejubelt, das war schon ziemlich cool. Ja.
Sehr schön.
Ja, so war's.
So war das.
Mein Wochenende.
Mit dem Herrn Giesbert und dem Wochenende. Ich habe jetzt übrigens die ganze Zeit gezittert, immer wenn du so eine Denkpause gemacht hast und kurz nichts zu hören war, hatte ich wieder das Gefühl, das Skype sei weg. Ich dachte mir so, nein, nicht schon. Und dann hast du weiter geredet. Ich wollte dir zwischendurch schon dieses Denkpausen machen verbieten, weil es mich immer kurz geschockt hat.
Oh, das tut mir jetzt sehr leid.
Naja, macht nichts. Das ist nur mein persönliches Problem. Ja, in Anbetracht der fortgeschrittenen Stunde dieses Podcasts, auch mit dem Claudia-Teil.
Wir wissen gar nicht, wie lang der ist.
Nee, wissen wir nicht. Ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich jetzt gewusst, dass der so lang, wie die Dropbox vorhin gebraucht hat, ist der mit Sicherheit umfangreich. Und wir sind jetzt
Wavefile rein.
Ja, es ist ein Wavefile, aber nichtsdestotrotz, wenn das groß ist, ist es auch lang.
Ja.
Und wir sind jetzt auch schon wieder bei über einer Stunde. Insofern lassen wir den Hörerfragenteil jetzt mal weg.
Okay.
Möglicherweise hat die Claudia ja auch eine Hörerfrage beantwortet. Das wissen wir ja nicht. Ihr wisst es jetzt schon und nächste Woche wissen wir es dann auch.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns über Kommentare.
Richtig. Auf www.sneakpod.de könnt ihr die abgeben und auf Twitter unter Sneakpod oder auf app.net oder bei Facebook könnt ihr uns folgen und dann können wir weiter diskutieren. Wir würden uns freuen. Vielen Dank. Und auf
Wiedersehen.
Warum habe ich das jetzt so förmlich abmoderiert? Keine Ahnung.
Ich weiß nicht.
Na egal. Tschüss.
Tschüss.